Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Zu diesen Zwischentönen begrüßt sie Michael Langer und zu Gast ist heute der Musiker und Neurowissenschaftler Stefan Kölsch. Er weiß aus Erfahrung um die wohltuenden Wirkungen von Musik auf unser Gehirn, unsere Emotionen und unseren Körper. Stefan Kölsch, Jahrgang 1968, schloss zunächst ein Geigenstudium ab und erwarb Diplome in Psychologie und Soziologie, bevor er am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig promovierte. Er arbeitete in Harvard und an der FU Berlin und folgte schließlich im Jahr 2015 einem Ruf an die Universität Bergen in Norwegen. Und damit erst einmal herzlich willkommen bei den Zwischentönen, Professor Stefan Kölsch. Guten Tag.
Schönen guten Tag, es freut mich sehr, hier zu sein.
Die Freude ist ganz unsererseits. Sie haben sich schließlich aus dem hohen Norden hier aufgemacht, um für Zwischentöne heute zu sorgen und darum geht's im weitesten und im nähersten Sinn. Sie haben kürzlich ein Buch veröffentlicht mit dem schönen Titel Good Vibrations, die heilende Kraft der Musik, und darin beschreiben Sie, warum Musik, egal welche Art, in welche Form, eine immer größere Rolle spielt bei der Vorbeugung und Behandlung unterschiedlicher Krankheiten. Und darüber hinaus, wie jeder von uns sein tägliches Wohlbefinden mit Musik steigern kann. Es sind in der Tat erstaunliche Beispiele, die in Ihrem Buch zuhauf vorkommen. Vielleicht können Sie uns einiges an Überraschungen gleich zu Beginn bieten.
Ja, also einige der aufregendsten Beispiele, an denen man die erstaunlichen Wirkungen der Musik vielleicht am deutlichsten sehen kann, sind zum Beispiel, dass Parkinson-Patienten, die eigentlich schwere Bewegungsstörungen haben, sich zur Musik wieder flüssig bewegen können. Alzheimer-Patienten, die eigentlich schwere Erinnerungsstörungen haben, können sich zur Musik wieder an ihr Leben erinnern. Schlaganfall-Patienten, die nach einem Schlaganfall ihre Sprache verloren haben, können zur Musik singen, was sich anhört, als sei es der Bibel entlehnt. Das ist in den letzten Jahren durch fundierte wissenschaftliche Studien untersucht worden. Die beschreibe ich ja auch in dem Buch. Darüber hinaus gibt es aber auch eine ganze Reihe von faszinierenden Fällen, die ich in den letzten Jahren selber beobachtet habe, zu denen man jetzt vielleicht keine einzelne Studie durchführen kann, weil die Fälle so speziell sind. Also zum Beispiel ein Fall von einem Cellisten, der nach einer schweren Gehirnerkrankung sein Gedächtnis verloren hatte. Der konnte sich an keinen Kanzler in Deutschland mehr erinnern, an keinen deutschen Fluss. Der konnte sich an keine Familienangehörigen mehr erinnern, bis auf ein einziges Familienmitglied. Dem war sozusagen sein gesamter Lebenslauf verloren gegangen. Und der konnte sich aber noch an Musik erinnern. Der war in seinem professionellen Leben ein erfolgreicher Cellist gewesen, der in einem namhaften Orchester gespielt hat. Der konnte noch Cello spielen und der konnte sich an Musik erinnern. Also obwohl er sich an vieles nicht mehr erinnern konnte aus seinem Leben, an Musik konnte er sich noch erinnern und Musik konnte er auch neu noch lernen. Und als mir der Christoph Pluhner von der Charité in Berlin damals diesen erstaunlichen Fall berichtete, hatte ich zu ihm gesagt, Mensch, der muss wieder Musik machen, der hat doch Cello gespielt, der hat ein Cello zu Hause. Ich kenne auch genau die richtige Person, die das mit dem machen kann. Das war nämlich Julia Kraft, eine ehemalige Studienkollegin von mir, die in derselben Violinklasse wie ich studiert hatte. Die ist zu dem hingefahren, hat ihre Violine mitgenommen und Beethoven-Duos, hat die Violine ausgepackt, die Duos aufgeklappt. Der wollte nämlich zuerst gar nicht spielen. Sie fing dann an zu spielen und sagte, da fehlt jetzt aber die Cello-Stimme. Und dann sprang er auf und sagte, na gut, jetzt, dann mache ich meinen Kasten mal auf und hole das Cello mal. Und dann fing die an zu spielen, den ersten Satz. Danach lehnte der sich zurück und sagte, oh Mensch, das war aber schön. Das erinnert mich an meine Zeit damals, als ich in den USA studiert habe. Und da wurden die Ohren von Julia ganz lang, weil das etwas war, das dieser Patient laut seiner neurologischen Diagnose eigentlich gar nicht können dürfte. Und so war das dann, dass Sitzung für Sitzung jedes Mal, wenn die zusammen gespielt hatten, es anfing, aus diesem Patienten herauszusprudeln und er sich an mehr und mehr aus seinem Leben erinnerte. An so viel, bis am Ende tatsächlich sein gesamter Lebenslauf rekonstruiert werden konnte. Und dadurch dann natürlich auch ein ganz anderer therapeutischer Zugang auch von den anderen Ärzten zu diesem Patienten dann möglich wurde. Also ein faszinierender Fall, der medizinisch-neurologisch so nicht erklärbar ist, aber die ganz erstaunlichen heilsamen Wirkungen, die Musik haben kann, illustriert.
Ist ein besonderer Einzelfall, aber man muss es ja nicht unbedingt gleich erklären, warum es so ist. Man kann sie erstmal zur Kenntnis nehmen.
Genau.
Oder nicht?
Ja, also vielleicht, was die Vielzahl von ähnlichen, wundersamen Fällen verbindet, ist, dass Musik oft so ein Durchbruch geschafft werden kann. Es entsteht eine unmittelbare menschliche Verbindung zu jemandem und es entsteht eine unmittelbare Öffnung. Eine menschliche Öffnung, eine sensuelle Öffnung über die Musik. Eine Art von Kommunikation, vielleicht auch da, wo vorher keine Kommunikation mehr möglich war. Und das setzt oft so einen Durchbruch in Gang, auf den dann andere Dinge folgen, also andere therapeutische Effekte auch folgen.
Welche Erklärung hätten Sie in diesem Fall?
Also eine Erklärung wäre zum Beispiel im Hinblick auf Depressionspatienten, denen ich sage, keine Depression oder keine Krise im Leben kann so dunkel und so schwer sein, dass sie verhindern kann, dass durch Musik nicht wenigstens ein Molekül im Gehirn freigesetzt wird, das mit Spaß oder mit Freude zu tun hat. Und wo ein Molekül erstmal freigesetzt wird, folgen sogleich 1000 weitere.
Und dann werden die Synapsen neu gebildet? Also ich greife jetzt etwas vor.
Ja, also zunächst einmal findet, wenn wir uns bei Musik freuen oder wenn wir bei Musik Spaß haben oder uns Musik vielleicht sogar glücklich macht, wir vielleicht Gänsehaut haben, zu Tränen gerührt und so weiter, dann findet im Gehirn ein chemisches Feuerwerk statt. Und nicht nur im Gehirn, sondern das setzt sich dann fort in den Rest des Körpers über das sogenannte vegetative Nervensystem, über Hormone. Die sprechen dann wieder mit dem Immunsystem. Und so werden also alle Organe im Körper beeinflusst und das Immunsystem dazu auch. Und das kann dann über längere Zeit dann eben auch dazu führen, dass sich tatsächlich andere Synapsen, Proteine und so weiter im Gehirn bilden, die dann zukünftige Erfahrungen vielleicht leichter machen. Also zum Beispiel ein Patient mit Depression, um da nochmal anzuknüpfen, der einmal die Erfahrung gemacht hat, Mensch, Musik kann eine kleine Aufhellung bewirken. Oder Musik kann mich etwas aufmuntern. Dem fällt das dann beim nächsten Mal etwas leichter, weil sich Gedächtnisprozesse im Gehirn gebildet haben, das hängt dann teilweise auch mit Synapsen zusammen, die es beim nächsten Mal dann wieder einfacher machen. Je öfter wir in einer neuen Bahn denken, desto leichter fällt uns das in Zukunft, in diesen Bahnen zu denken oder auch zu fühlen, weil das Gehirn uns darin unterstützt, diese Bahnen neu zu bilden.
Das Tolle ist, an dem Beispiel diesem Cellisten haben wir gesehen, es gibt noch keine Erklärung, es ist ein Phänomen, aber man weiß, dass Musik eine entscheidende Rolle spielt bei so einem Genesungsprozess. In Ihrem Buch haben Sie aber auch die Ergebnisse ungezählter zahlloser Studien vorgelegt und über diese Belege reden wir im Verlauf der heutigen Zwischentöne noch und wollen jetzt Ihren ersten Musikwunsch hören, der mit Ihrem Thema zu tun hat. Chicken
ja,
and Booze.
Ja, das...
Also es wird aber nicht getrunken hier, nur Wasser.
Also das ist tatsächlich ein sehr persönliches Stück von mir, weil das mein persönlicher Anti-Sorgen-Song ist. Also wenn ich mir selber Sorgen mache und wenn ich ein Stück brauche, das mich ermutigt, dann hilft mir dieses Stück ganz besonders gut.
Thank you.
Manny Corchado, Chicken im Booth, auf Wunsch unseres heutigen Studiogastes bei den Zwischentönen im Deutschlandfunk, des Neurowissenschaftlers Stefan Kölsch. Dieses Lied hat Ihnen ein Lächeln ins Gesicht gezaubert und obwohl Sie, wie ich annehmen darf, heute keine Sorgen haben, aber wer weiß, sind Sie gleich fröhlicher gestimmt, als noch eben es der Fall war.
Ja, ich habe sehr positive Erinnerungen an dieses Stück. Wie gesagt, also das hilft mir sehr leicht bei Sorgen oder bei eher negativen Stimmungen. Natürlich auch eine ganze Menge anderer Musik, aber dieses Stück vielleicht ganz besonders. Und in meinem Buch gebe ich ja auch viele Tipps dafür, wie einem Musik helfen kann, die eigene Stimmung aufzuhellen. Und ein Tipp zum Beispiel bei Hören von solcher Musik wäre, der Musik nicht einfach nur zuzuhören, sondern sich irgendwie an der Musik zu beteiligen. Zum Beispiel irgendwie sich zu der Musik zu bewegen. Das müssen gar nicht immer auffällige große Tanzbewegungen sein. Manchmal ist man ja unterwegs zum Beispiel oder fühlt sich beobachtet von anderen. Dann reicht es zum Beispiel auch mit den Fingerspitzen oder mit den Füßen mitzutippen, vielleicht mit der Musik zu atmen oder die Musik irgendwie innerlich mitzusingen. Und was dann im Gehirn passiert ist, dass ein Teil unseres Gehirns, der solche Sorgen und negativen Gedanken und so weiter produziert, damit beschäftigt ist, den Takt der Musik zu verfolgen. Und der kann nämlich nicht zwei Dinge auf einmal machen. Und deswegen sind die Sorgen dann wie abgeschaltet.
Wie geht das?
Also der Teil aus dem Gehirn, aus dem so negative Gedankenschleifen zum Beispiel kommen, ja, wenn wir meinen, wir könnten an nichts anderes mehr denken als die fiese Ex, den blöden Kollegen und so weiter, ja. Dann geht das zurück auf Aktivität in einem Teil des Gehirns, den ich das Unterbewusste nenne. Und dieser Teil des Gehirns meint, oder wenn dieser Teil des Gehirns meint, dass zum Beispiel irgendwo etwas, eine Gefahr lauert, dann werden Sorgen, negative Stimmungen, Ärger vielleicht, Feindseligkeit, Trauer, was es auch immer ist, produziert. Und dieser Teil des Gehirns ist aber damit überfordert, zwei Dinge auf einmal zu tun. Und diesen Teil des Gehirns können wir ganz wunderbar ablenken, dadurch, dass wir uns irgendwie an Musik beteiligen, Musik hören, uns auf Musik konzentrieren. Musik ist ja auch so eine Art Aufmerksamkeitskrake, die Aufmerksamkeit ganz leicht auf sich zieht. Und das geht besonders gut und besonders stark, wenn wir zum Beispiel den Takt der Musik mitklopfen, mit der Musik atmen oder ähnliches. Ja, und dann können zumindest für die Zeit, in der wir dann diese Musik hören und wir uns an der Musik beteiligen, keine neuen Sorgen generiert werden und keine neuen negativen Gedanken mehr aufkommen. Und das hilft dann, dass die negativen Gedanken und die negativen Stimmungen abschwellen und es uns wieder besser gehen kann. Und das wirkt dann auch regenerativ. Das heißt, dann können sich auch die Heilkräfte von uns wieder besser entfalten.
Und wenn man fröhlich ist, verstärkt dann fröhliche Musik die eigene Fröhlichkeit?
Ja, also Lachen, sagt man ja, ist gesund. Ist es tatsächlich. Freude ist ebenfalls gesund und mit Musik können wir solche Dinge eben in uns stimulieren. Wenn wir fröhlich sind, kann Musik uns helfen, die Fröhlichkeit weiterzutragen. Aber wenn wir vielleicht nicht so fröhlich sind, aber fröhlich werden möchten, dann kann vielen von uns fröhlich klingende Musik dabei helfen, dann in eine etwas fröhlichere Stimmung zu kommen. Sie kann uns ja leicht anstecken oder uns leicht dazu animieren, uns mit peppigen Tanzbewegungen dazu zu bewegen und so weiter.
Sie haben uns noch ein Beispiel mitgebracht, eine Chansonette, die Sie besonders gerne mögen?
Das passt in diesem Zusammenhang eigentlich super rein, denn das ist ein Stück von Sass, das einen besonders fröhlichen Klang hat und besonders, auf mich zumindest, besonders ansteckend auch in seiner Fröhlichkeit und in seiner Motivation, die Stimmung aufzuhellen wirkt.
Précaution, on a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'aux pneus de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées, emmailloter de terre battue toutes les beautés de nos statues, voler le soir, les réverbères, plonger dans le noir la ville lumière. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Toujours pareil, plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours pareil. Pour qu'à chacun se brouille, chacun s'entraîne. On peut la nuit jouer de la sirène et nous contraindre à faire le zouave en pyjama dans notre cave. On aura beau par des ukases, nous couper le veau et même le jazz, nous imposer le masque à gaz, les mots croisés à quatre cases, nous obliger dans nos demeures à nous coucher tous à 11 heures.
Die Zwischentöne im Deutschlandfunk. Sass war das mit einem Standard des Chansons. Maurice Chevalier hat das schon mal gesungen. Also auch der Nachwuchs ist sehr traditionsbewusst, Stefan Kölsch. Wenn man Ihr Buch liest und diese ganzen fabelhaften Beispiele, kommt man unweigerlich auf den Gedanken, dass wir viel, viel mehr Musikunterricht an unseren Schulen bräuchten und dass wir das sträflich vernachlässigen.
Ja, ich glaube ja, dass Musik Teil der Natur des Menschen ist. Das wissen wir daher, dass jede uns bekannte Kultur nicht nur Sprache hat, sondern auch Musik hat. Und das sehen wir auch daran, dass schon Babys und Kleinkinder Musik machen. Babys fangen an, zu Musik mitzuwippen, Kleinkinder singen und klatschen und tanzen zu Musik ganz natürlich. Erst später, wenn wir erwachsen werden, fangen wir an, von uns zu denken, dass wir vielleicht nicht musikalisch sein oder ähnliches. Und weil Musik zur Natur des Menschen dazugehört, gehört es auch zu einer natürlichen Entwicklung eines Kindes, dass es Erfahrungen mit Musik machen kann. Und deswegen halte ich das auch für ganz wichtig, dass Musik in der Schule eine wichtige Rolle spielt. Also zum einen im gemeinschaftlichen Singen zum Beispiel oder vielleicht sogar Spielen mit Instrumenten passieren so Dinge, dass Kinder ihre Aufmerksamkeit schärfen, ihre Wahrnehmung schärfen, ihr logisches Denken schärfen, denn die Stücke fangen ja an, haben eine Mitte, gehen zu Ende, da muss man sich drauf konzentrieren, die Sensomotorik kommt mit ins Spiel, Emotionen kommen mit ins Spiel, soziale Kommunikation kommt mit ins Spiel, alles Dinge, die wichtig sind für die angemessene Entwicklung eines Kindes. Und das Tolle an Musik ist, dass Kinder mit Musik das alles auf einmal sozusagen üben können und trainieren und schärfen können und das dazu dann auch noch Spaß macht.
Gehen wir noch einen Schritt zurück und bleiben wir beim Spracherwerb. Also bevor der Mensch die Semantik der Worte versteht, nimmt er alles über den Klang wahr und das schärft seine sämtlichen Sinnesorgane.
Ja, genau. Also wenn ein Baby geboren wird, dann weiß es ja noch nicht, was Milch oder Trink jetzt oder Schlaf jetzt mal bedeutet. Aber schon ein Neugeborenes kann den emotionalen Klang einer Stimme erkennen. Dafür haben schon neugeborene Babys ganz empfindliche Antennen, wenn man so will, im sogenannten Hirnstamm, über die das Baby merkt, ob mit ihm gesprochen wird in einer ruhigen oder sanften oder wohlwollenden Stimme oder in einer Stimme, die unwirsch und gestresst ist. Und das erkennt das Baby sozusagen an der Musik in der Sprache.
Und der Spracherwerb wird durch die Begleitung von Musik gefördert.
Ja, in der Tat. Also gerade in den letzten Jahren ist erkannt worden, dass die Entwicklung des Taktgefühls von Babys und Kleinkindern ganz wichtig sind für einen angemessenen Spracherwerb. Deswegen ist auch einer der Tipps, den ich in dem Buch für Eltern mit Kindern oder für Großeltern mit Kindern bzw. mit Kleinkindern gebe, öfter mal das Kind im Takt bewegen, mit dem Kind singen oder mit dem Kind auch zum Takt der Musik sich bewegen oder vielleicht sogar tanzen. Das hat übrigens auch den angenehmen Nebeneffekt, dass das die Eltern dann gleich mitberuhigt.
Das ist doch wunderbar. Ist das nicht eine Selbstverständlichkeit eigentlich, dass man den Kindern vorsingt, dass man sie in den Schlaf singt, dass man sich zum Takt bewegt? Muss man das uns erst wieder ins Gedächtnis rufen? Anders gefragt, ist womöglich da einiges verschütt gegangen?
Ja, also bedauernswerterweise. In der Tat ist das so, dass man immer wieder darauf hinweisen muss. Also zum Beispiel habe ich bei so vielen Gesprächen Dinge gehört wie, naja, ich singe meinem Kind keine Wiegenlieder oder keine Spiellieder, keine Schlaflieder, denn ich bin ja ganz unmusikalisch und ich möchte da nichts verderben. Und nichts könnte falscher sein. Also ich sage immer wieder, es ist eine Frage der Fehlertoleranz. Es geht ja jetzt nicht darum, einen Opernstar aus dem Kind zu machen. Und das Baby hat ja selber noch gar keine Vergleichsmöglichkeiten. Sie können so schief singen, wie sie wollen. Das merkt das Baby doch erstmal gar nicht. Für das Baby ist die Kommunikation über die Musik viel wichtiger. Bloß keine Sorgen machen, ob man da jetzt den richtigen Ton trifft oder nicht. Das Wichtige ist, sich zusammen gemeinsam mit einem Kind über die Musik zu verständigen, zu kommunizieren, gemeinsam emotional zu schwingen, gemeinsam Bewegungen zu synchronisieren, gemeinsam so etwas wie Zuneigung und Menschlichkeit zu erleben. Das ist viel wichtiger dabei.
Wenn man heutzutage auf der Straße singt, kann es passieren, dass man schräg angeschaut wird.
Ja, ich muss auch zugeben, dass ich selber auf der Straße tatsächlich relativ wenig singe. Ich finde es aber schade. Ich singe oft innerlich, zum Beispiel im Takt des Gehens oder besonders in Situationen, wo ich mich vielleicht auch von negativen Dingen ablenken möchte. Und wäre natürlich lustig, wenn wir wieder mehr auf der Straße singen und auch pfeifen und vielleicht auch tanzen dürften.
Man hat heutzutage den Eindruck, dass die meisten haben ja Kopfhörer auf und ihre Smartphones dabei, dass so viel Musik gehört wird wie noch nie im Alltag. Könnte das sein?
Das kann schon sein. Tatsächlich sind mir dazu jetzt noch keine weiteren Untersuchungen bekannt. Es ist aber bekannt, dass einer der Hauptzwecke von Menschen, die Musik zum Beispiel viel über Kopfhörer hören, ist, die eigene Stimmung über die Musik zu regulieren. Also zum Beispiel sich über Musik zu ermutigen oder zu entspannen oder in eine positive Stimmung zu bringen. Und in dem Zusammenhang ist ein weiterer Tipp: Hören Sie Musik, die sich nach der Stimmung anhört, in die Sie kommen möchten. Viele Leute sagen mir, naja, wenn ich traurig bin, dann höre ich traurige Musik. Und ich sage, naja, das kann manchmal auch helfen, um sich vielleicht auszuheulen oder verstanden zu fühlen. Es ist dann aber wichtig, auch zum Hören von Musik überzugehen, die dann wie die Stimmung klingt, in die man kommen möchte. Also zum Beispiel entspannt oder ermutigt oder fröhlich.
Dann fällt traurige Musik hinten runter?
Nein, das würde ich so jetzt nicht sagen. Also zum einen hat traurige Musik in bestimmten Zusammenhängen, zum Beispiel sagen wir mal im Zusammenhang einer Sinfonie, ja durchaus aus einen ästhetischen Reiz. Zum anderen ist es so, dass zum Beispiel ein Depressiver mit fröhlicher Musik nicht abgeholt werden kann. Also ein Depressiver in einer kritischen Phase wird sich dagegen sträuben, fröhlich klingende Musik zu hören, weil er sich dann nicht verstanden fühlt. So einen Menschen muss man mit trauriger Musik abholen. Deswegen sage ich auch zum Beispiel für Depressive, stellen Sie sich in Phasen Ihres Lebens, in denen es Ihnen gut geht, eine Playlist zusammen, die mit Musik anhört, wie die Stimmung, in der Sie sich gerade befinden, also für die dunklen Phasen jetzt, also vielleicht melancholisch, traurig, elegisch, und die dann Stück für Stück übergeht zu Stücken, die ermutigend oder fröhlich klingen. Das funktioniert auch bei Menschen mit Depression oder auch bei Tendenz mit Depression. Man kann Beispiele für solche Übergänge zum Beispiel in Bach-Kantaten finden, die mit Mollstücken anfangen und dann mit einem ermutigenden Dur-Chor aber aufhören. Oder zum Beispiel auch in einigen Jazz-CDs, die zum Beispiel mit einem Blues anfangen, der sich traurig erstmal anhört und dann Stück für Stück aber übergehen zu Stücken, die sich peppig und fröhlich anhören.
Wie auch Red Hot Pepper von Wynton Marsalis gespielt. Wollen Sie noch was dazu sagen?
Ja, das ist zum Beispiel von einer Marsalis-CD, bei der man das ganz schön beobachten kann, dass das mit so einem traurigen Blues anfängt und dann übergeht zu etwas, das so schön peppig ist wie dieses Stück von Red Hot Pepper.
Und nach den Nachrichten setzen wir unser Zwischentöne-Gespräch fort.
Thank you.
Goldberg-Variationen Aria, gespielt von Glenn Gould zum Auftakt des zweiten Teils unserer heutigen Zwischentöne. Dazu begrüßt sie noch einmal Michael Langer, der sie durch diese Sendung begleitet. Und zu Gast ist bei uns der Musiker und Neurowissenschaftler und Psychologe und Soziologe Stefan Kölsch, der sich aus gutem Grund diese Nummer ausgesucht hat.
Ja, Bach hat für mich so etwas Strukturiertes. Natürlich nicht nur. Bach hat noch so viel mehr. Ich denke mal, dass Bach wahrscheinlich letztendlich mein Lieblingskomponist ist. Und außer dass Bach oft ja so etwas Tröstendes hat, ist es auch so, dass wir in den letzten Jahren gefunden haben, dass Musik nicht nur unsere Stimmungen und unsere Emotionen beeinflussen kann, sondern auch unsere Gedanken. Deswegen benutze ich oft Bach, wenn ich zum Beispiel bei der Arbeit besonders strukturiert denken muss. Ich lasse dann manchmal Bach ja, im Hintergrund laufen und das hilft mir, besonders klar zu denken.
Und dann vielleicht auch was aus dem wohltemperierten Klavier oder ist es dann immer die Aria und die Variation?
Nein, um Gottes Willen, das würde mir zu langweilig werden. Das kann alles Mögliche von Bach sein. Das können Kantaten sein, das können die Suiten sein für Klavier, aber auch die für Orchester. Das können die Goldberg-Variationen sein, das kann das wohltemperierte Glas Bier sein, das können andere Stücke von ihm sein.
Bevor wir auf die ganzen wissenschaftlichen Konsequenzen und Ergebnisse nochmal zu sprechen kommen, die Sie in Ihrem Buch Good Vibrations, die heilende Kraft der Musik, vermitteln, würde ich Sie bitten, uns ein bisschen was aus Ihrem Lebenslauf zu verraten. Der scheint mir interessant zu sein. Also allein der akademische Werdegang, also bevor Sie Psychologie und Soziologie studierten, hatten Sie eine Ausbildung zum klassischen Violinisten gemacht. Wie kam es dazu?
Ja, ich habe die Konzertreifeprüfung gemacht, damals an der Hochschule für Künste in Bremen. Es war aber so, dass ich im dritten Studienjahr relativ schwer erkrankt war. Ich musste für mehr als ein halbes Jahr aussetzen. Ich war eine längere Zeit im Krankenhaus und in dieser Zeit war es so, dass ich zu Hause für mich in Ruhe, ohne den Druck des Studiums und für mich alleine, in Frieden, wenn man so will, Musik machen konnte auf meiner Violine. Und dabei habe ich die regenerativen Kräfte von Musik irgendwie so am eigenen Leibe auch ja, direkt erfahren. Und das hat zudem, dass ich damals auch an der Uni mich einfach für eine ganze Reihe von unterschiedlichen Vorlesungen aus unterschiedlichen Bereichen, Psychologie, Soziologie, Philosophie, Linguistik, eingeschrieben hatte und dort also ganz viele unterschiedliche neue Dinge kennengelernt hatte, die so über den Horizont, den ich bis dahin als Musikstudent hatte, hinausgingen, dass ich entschieden hatte, na, ich muss nach meinem Studium der Musik, muss ich noch mehr machen, um mehr darüber zu erfahren, wie Musik heilsam in uns wirken kann.
War das damals schon ein Gedanke, der Ihnen da kam?
Nein, das war damals noch nicht so konkret. Ich sehe nur im Nachhinein, dass obwohl ich das selber für mich nicht so konkret beschlossen hatte, dass mein Gehirn irgendwie mich Semester für Semester dahin gesteuert hat. Zu diesem Punkt, an dem ich irgendwann tatsächlich dann mich nicht nur für Soziologie und Psychologie, sondern dann auch für die Neurowissenschaft entschieden hatte und dann anfing in der Neurowissenschaft Musik und Emotionen und dann auch die heilsame Wirkung von Musik in uns zu erforschen.
Haben Sie die haben Sie an sich selber erkannt, diese Wirkung?
Ich habe die bei mir selber dann, vor allen Dingen in dieser Situation, die ich vorhin beschrieben hatte, sehr deutlich gespürt, ja.
Und ich darf annehmen, dass Musik schon früher in Ihrer Kindheit eine Rolle gespielt haben muss?
Ja, einige meiner frühesten Kindheitserinnerungen hängen mit Musik zusammen. Also tatsächlich damit, dass ich Schallplatten aus dem Schallplattenregal meiner Eltern gehört hatte. Und da war ganz unterschiedliche Musik mit dabei. Vielleicht trägt das jetzt auch heutzutage damit dazu bei, dass ich Musik aus so ganz unterschiedlichen Genres zu schätzen weiß. Also eins der Stücke war eine Mozart-Sinfonie und ein anderes dieser Stücke war Marschmusik.
Das ist eine Bandbreite, ja. Welche Art, die Marschmusik? Treitschke?
Das waren so gute Militärmärsche, wie Loriot sagte. Und ich hatte damals auch ein eigenes Wort dafür. Das muss eines der ersten Worte gewesen sein, das ich überhaupt in meinem Wortschatz hatte. Und das war da Dufter hören.
Das passt. Und wir könnten jetzt auch über die, in Anführungsstrichen, negativen Wirkungen von Musik sprechen. Das machen wir gleich noch. Also Marschmusik kann man ja zu eindeutigen Zwecken einsetzen, damit alle schön im Gleichschritt mitmachen.
Und in den Krieg ziehen und sich gegenseitig
und, ja, also
Gewalt antun.
Musik ist nicht immer nur heilsam in seinen Wirkungen. Aber dazu später vielleicht noch. Haben Ihre Eltern ihre Karriere als Musiker gefördert oder anders gefragt? Verraten Sie uns noch ein bisschen was über Ihr Elternhaus und auch Ihr Geburtsort wirft noch eine Frage auf. Sie sind, ich habe es eingangs erwähnt, 1968 geboren worden, und zwar im texanischen Wichita Falls. Das ist eine Kleinstadt in Texas.
Ja, mein Vater war Bundeswehroffizier und war dort zur Ausbildung. Darüber erklärt sich das. Meine Mutter hat ihn damals dann begleitet in die USA, und in der Zeit bin ich dann dort geboren worden.
Flieger?
Darüber erklärt sich dann auch die Schallplatte mit der Marschmusik zu Hause. Und dann, wie sich das für ein gutes bürgerliches Elternhaus gehört, stand ein Klavier zu Hause und eine Gitarre gab es auch und die Mundorgel, und es wurde zu Hause gesungen, und die Eltern, vor allen Dingen mein Vater, spielten auch die Instrumente, und so wurde ich dann ja auch nach und nach dann ein bisschen herangeführt. Es war aber so, dass ich selber im Alter von 11 Jahren meinen Eltern sagte, ich möchte gerne Geige lernen.
Und nicht Kampfpilot werden.
Ja, genau.
Oder wären Sie gerne in die Luft gegangen?
Ach, naja, in dem Alter hat man ja so viele unterschiedliche Wünsche.
Flugzeugpilot ist
in,
ja.
In die man dann gehen möchte. Ich sag's mal so, zum Glück bin ich kein Pilot geworden, weil mir das Leben unter den Wolken letztendlich dann doch auf die Dauer angenehmer ist.
Und die Freiheit ebenso grenzenlos sein kann?
Ja, die Freiheit, die akademische Freiheit, die ich jetzt habe, nämlich Dinge herauszufinden, mich über Dinge zu informieren in einem scheinbar grenzenlosen Wissensuniversum, finde ich ein ganz, ganz großes Privileg. Da bin ich sehr, sehr glücklich darüber.
Wie lange waren Sie als Kind in Texas?
Auch nur wenige Monate. Ich kann mich da
nicht
mehr dran erinnern.
Also spielt eigentlich keine Rolle.
Nein.
Sie haben Mozart erwähnt, der da im Plattenschrank Ihrer Eltern stand. Das war eine Sinfonie, glaube ich, oder?
Ja, das war eine Sinfonie, ich glaube die Nummer 30. Und ich habe heute noch den Klang dieser Sinfonie derart genau in meinem akustischen Gedächtnis, dass ich weiß, dass ich die Aufnahme, die meine Eltern damals hatten, noch nicht wieder gefunden habe.
Und spielte Oper auch eine Rolle? Weil Ihr nächster Musikwunsch, der führt uns zu Puccini?
Also ich habe lange gebraucht, um wirklich in Oper reinzukommen. Oper gehört aber für mich mittlerweile mit zu den Medien, die bei mir vielleicht am hochfrequentesten Gänsehaut auslösen können und auch vielleicht am hochfrequentesten mich zu Tränen rühren können. Das nächste Stück ist eher ein Gänsehautstück, und bei dem Erleben von Gänsehaut, das wissen wir mittlerweile, wird im Gehirn besonders viel Dopamin ausgeschüttet. Dopamin ist ein Botenstoff im Gehirn, mit dem sich das Gehirn unter anderem zum Beispiel selber jung hält. Das trägt auch dazu bei, dass wir Spaß empfinden haben können, dass wir Dinge genießen, also auch so ein gewisser hedonistischer Aspekt oder hedonischer Aspekt im Leben. Und die Ausschüttung von Dopamin im Gehirn hat auch wichtige heilsame Effekte, und deswegen gebe ich auch in meinem Buch unter anderem den Tipp, sich einen Gänsehaut-Tresor anzulegen, in den man die Stücke hineinpackt, also das kann zum Beispiel ein Verzeichnis auf dem Smartphone sein oder auf dem im CD-Regal, bei denen man besonders starke oder bei denen man überhaupt Gänsehaut bekommt oder die man vielleicht einfach besonders angenehm findet, und die dann ab und zu mal herauszukramen und diese Musik zu hören und dann sozusagen, naja, die Ausschüttung von Dopamin im Gehirn dann heilsam wirken zu lassen.
O mio babbino caro. Maria Callas sang aus Puccinis Oper Gianni Schicchi, O mio Babino Caro. Wir hörten das Philharmonia Orchestra unter der Leitung von Tullio Serafin und all das auf Wunsch unseres heutigen Studiogastes, des Neurowissenschaftlers und Musikers und Soziologen Stefan Kölsch. Und welche Emotionen hat das jetzt bei Ihnen hervorgerufen?
Ich habe tatsächlich, obwohl ich die Aufnahme, obwohl das nicht die Aufnahme ist, die ich in meinem Gänsehauttresor habe, trotzdem Gänsehaut bekommen. Ja, ich finde dieses Stück auch einfach sehr, sehr schön. Es ist, finde ich, eine der schönsten Melodien und ich habe es gerade einfach nur genossen.
Und welche Aufnahme favorisieren Sie ansonsten? Also ich gestehe, ich habe das hier besorgt für unsere Sendung heute.
Oh, da muss ich gestehen, dass ich gar nicht weiß, welche Aufnahme. Nein, ich weiß das gar nicht.
Es ist nur eine andere und ist gar nicht. Und Sie sehen mir nach, dass ich zum Gängigen gegriffen habe. Und
nein, ganz toll. Die war mir jetzt nicht geläufig und es hat mich sehr gefreut, das nochmal in einer anderen Version zu hören. Und auch beruhigt, dass auch diese andere Version Gänsehaut bei mir auslösen kann.
Und die Callas ist ja nie verkehrt. Ich möchte nochmal darauf zurückkommen, auf die große Toleranz, die Sie allen Musikhörenden entgegenbringen. In Ihrem Buch haben Sie da so herrliche Kapitel, dass man sich möglichst vorurteilsfrei auch klassischer Musik nähern sollte, ohne Bildungsballast. Woher kommt diese liberale Haltung?
Ja, vielleicht einfach darin begründet, dass ich selber eben ganz, ganz unterschiedliche Musiken sehr, sehr gerne mag. Es muss auch nicht nur aus unserem Kulturkreis sein, selbst Musiken aus anderen Kulturkreisen mag ich sehr, sehr gerne. Und ich mag auch Musik zu sehr unterschiedlichen Anlässen selber für mich nutzen. Also als ich noch etwas jünger war, habe ich zum Beispiel auch sehr gerne in den Clubs getanzt. Und das geht eben nicht so gut mit klassischer Musik. Also zusammen auf dem Dancefloor gemeinsam zu schwingen und zu grooven, hat für mich so was ganz Archaisches. Ist für mich auch ein ganz wichtiges emotionales Erlebnis, das auch durchaus positive und heilsame Wirkungen hat und ja auch emotional ganz besonders stark wirken kann, wenn man gemeinsam in einer Gruppe emotional schwingt, egal ob man jetzt arm oder reich ist oder gebildet oder ungebildet oder gesund oder krank oder was auch immer. Das hat für mich auch so etwas ganz Menschliches und etwas von der Essenz von Menschlichkeit zu tun. Das kann man natürlich nicht nur beim gemeinsamen Groove erleben, sondern auch beim gemeinsamen Erleben von Spannung, bei den gemeinsamen Gänsehauterlebnissen, bei den gemeinsamen Tränen im klassischen Konzert oder im Jazzkonzert oder in vielen anderen Kontexten auch. Jetzt ist dieses gemeinsame Schwingen zu einem Groove im Club halt etwas ganz anderes, als gemeinsam zum Beispiel Streichquartett zu spielen. Das hat für mich eine ganz andere Qualität, aber ich möchte keines von beiden missen.
Kommunikation.
Ja, also das ist natürlich etwas ganz Einmaliges und Einzigartiges von Musik, wie sie Gemeinschaft stiften und fördern kann. Bei Musik erleben wir automatisch Gemeinschaft, denn wir können uns an Musik alle gemeinsam beteiligen. Wenn Musik Takt und Tonleiter hat, dann erkennen wir das an als Musik. Und Musik hat deswegen Takt und Tonleiter, weil wir uns darüber eben ganz leicht an Musik gemeinsam beteiligen können. Der gemeinsame Takt gibt vor, wann wir klatschen oder stampfen oder singen können. Und die Töne der Tonleiter geben vor, auf welchen Tonhöhen wir dies tun können. Und so können wir uns alle an Musik beteiligen und so werden wir alle Teil der Gruppe, ganz unmittelbar. Aus dem Ich-Gefühl wird dann sogleich Wir-Gefühl. Und es geht nicht mehr nur um mich und um meine Bedürfnisse, sondern es geht um die Gemeinschaft. Es geht darum, ja, wenn Sie so wollen, Mitgefühl und Nächstenliebe auch mit anderen gemeinsam zu erleben. Und zu einer Gruppe dazuzugehören, ist uns ein ganz tiefes menschliches Bedürfnis. Und dieses Bedürfnis kann Musik eben befriedigen. Und in großen Gruppen kann Musik dies besser befriedigen als irgendetwas anderes auf der Welt.
Dann kommen wir doch jetzt zu den sogenannten negativen Wirkungen und vom Gemeinschaftsgefühl nochmal zum vorhin schon angesprochenen Gleichschritt der Marschmusik, der Militärmusik und zu diesen Aspekten und zu diesem, ja, vielleicht auch nur scheinbaren Widerspruch, wozu Musik alles gut oder schlecht sei.
Ja, also das hängt auch damit zusammen, dass Musik selber uns natürlich nicht gesund macht, sondern Musik kann in uns Dinge in Gang setzen, die heilsame Effekte haben. Und es kommt eben immer auf die Einstellung an, mit der wir Musik hören und mit der wir uns an Musik beteiligen. Und das kann eine Einstellung sein, die sich orientiert an Einfühlung und Respekt und Nächstenliebe. Oder es kann eine Einstellung sein, die sich orientiert an Aggression und an Zerstörung. Und mit der einen Einstellung tun wir uns und anderen eben wohl und gut. Und das ist gesund für uns und wirkt gesundend. Und die andere hat eben gegenteilige Wirkung.
Ist instrumentell verwertbar.
Genau, es kommt immer darauf an, was wir mit der Musik machen, wie wir mit der Musik umgehen.
Wie gehen Sie mit Joseph Haydn um, Herr Kölsch?
Ja, Joseph Haydn habe ich selber natürlich ganz viel Streichquartett gespielt. Und da gibt es etliche Streichquartette, die in Moll anfangen, aber in Dur aufhören. So ähnlich wie die Bach-Kantaten, die ich vorhin auch schon erwähnte, oder die Blues-CDs von Wynton Marsalis. Und das Stück, das ich hier ausgesucht hatte, ist so eins, da geht es sozusagen im Schnelltempo, in einem einzigen Satz geht es von eher dunkel und, ja, wenn Sie so wollen, vielleicht nervös oder aufgerührt zu positiv. Und auch hier wieder das Rezept, wer sich gerade vielleicht in einem Stimmungstief befindet, vielleicht mal ausprobieren. Vielleicht fühlen Sie sich hier von der etwas nervösen, negativen Stimmung abgeholt und vielleicht hilft es Ihnen, mit der Musik in eine hellere Stimmung zu kommen. Good Vibrations sozusagen dann zu erleben.
Ja, wenn Sie das jetzt nochmal so sagen, Good Vibrations übrigens, wir kommen gleich zu Haydn und hören das Salomon-Quartett, aber erstaunlich, Sie haben nichts von den Beach Boys auf Ihrer Playlist heute. Ich habe ja gedacht, wenn so eine wichtige Schrift schon diesen Titel trägt, es war wahrscheinlich Absicht.
Ja, also ich wollte ein bisschen was Ausgefalleneres vielleicht und das Good Vibrations von den Beach Boys zu diesem Buch wäre ja auch zu klischeehaft gewesen. Ich mag auch teilweise Musik gerne, deren Beat vielleicht etwas schneller ist und das etwas flottere Tanzbewegungen noch hervorruft.
Und jetzt kommt Joseph Haydn zu seinem Recht, das Streichquartett in G-Moll, Opus 74, Allegro con Brio. Bitteschön. Sie haben den Deutschlandfunk eingeschaltet und hören die Zwischentöne. Das war das Salomon-Quartett mit dem letzten Satz aus Joseph Haydns Streichquartett in G-Moll, Opus 74. Und diese Interpretation hat unserem heutigen Studiogast, dem Neurowissenschaftler Stefan Kölsch, schon wieder ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Das war ganz nach Ihrem Geschmack.
Ja.
Und ein schönes Beispiel für die, auch weil Sie auch Quartett gespielt haben, also Streichquartett bitte, also nicht Autoquartett.
Beides,
ja. Und deshalb auch Wissen um die soziale Funktion von Musik.
Ja, also zunächst mal finde ich das bei diesem Quartett natürlich ganz toll, wie Musik ermutigen kann, wie Musik unser Gemüt beleben kann, wie Musik uns dazu bringen kann, nicht aufzugeben. Und ich habe neulich eine E-Mail bekommen von einer Krankenschwester, die hatte mein Buch gelesen und hatte mir berichtet, bei mir war ein Patient auf der Station eingeliefert, schwerst krank, Der hat alle lebenserhaltenden Maßnahmen und Behandlungen abgelehnt. Er wollte nur noch Schmerzmittel haben. Und dann habe ich seinen Angehörigen gesagt, sie sollten ihm Musik mitbringen. Das haben die gemacht. Und das führte dazu, dass seine Lebensgeister wieder erwachten, so hatte sie geschrieben. Und er die lebenserhaltenden Behandlungen dann wieder zugelassen hat. Und so hat Musik diesen Patienten, wenn Sie so wollen, das Leben gerettet und diese Krankenschwester dann eben auch. Und ein Grund dafür ist, dass uns Musik natürlich auch irgendwie so abholt und diesen Gemeinschaftsfunken, sozusagen die sozialen Funktionen, die Musik in uns aktiviert. Denn das machen wir ja bei Musik. Wir haben irgendwie Kontakt zu anderen Menschen, ob es jetzt direkt ist beim gemeinsamen Streichquartett spielen oder wenn wir es einfach nur hören und uns vorstellen, wie die zusammen spielen und merken, wie wir irgendwie zusammen mitschwingen mit denen, die das mal gespielt haben oder vielleicht auch mit denen, mit die das jetzt mit uns gemeinsam hören.
Weil Sie das gerade erwähnen, ist es besser, Musik zu machen, als nur zu hören?
Naja, also die Wirkungen sind natürlich ganz unterschiedlich und beides hat seine Vorteile. Also der Patient, der jetzt gerade keine Musik mehr machen kann zum Beispiel, der hört die Musik und in vielen Situationen höre ich selber auch Musik, anstatt sie jetzt selber zu machen. Und da kommt es immer drauf an, was ich mit der Musik vielleicht gerade erreichen will. Also ich mache vor allen Dingen dann Musik, wenn ich meinem Körper besonders Gutes tun möchte.
Sie haben Ihre Geige immer dabei, die tragen Sie immer mit sich.
Die habe ich auch diesmal mit nach Köln genommen. Genau, die Flugreise von Bergen nach Köln dauert ja ziemlich lang und Flugreisen gehören jetzt nicht zu meinen Lieblingsbeschäftigungen in meinem Leben, sondern eher zu den Dingen, die mich mehr stressen als vieles andere. Und da nehme ich mir die Geige allein deswegen mit, weil ich dann abends im Hotelzimmer gerne noch eine Stunde mich mit dem Geige spielen, ja, wieder entstresse, wenn Sie so wollen.
Von Schmerzen war gerade die Rede und von Schmerzbehandlung. Jetzt, wenn ich mich recht an Ihr Buch erinnere, dann liegt das in unserem Gehirn nah beieinander oder ist sogar dieselbe Stelle, wo Spaß und Schmerz zusammenkommen, also die Freude dann die Schmerzen überlagern kann.
Ja, das Spaßsystem im Gehirn, das überlappt tatsächlich zum großen Teil mit dem Schmerzsystem. Und das führt dazu, dass wir bei Schmerzen sozusagen mit Musik, die wir als angenehm oder genussvoll empfinden, wir die Schmerzen etwas neutralisieren können. Und besonders gut geht das auch hier, wenn wir uns auf die Musik konzentrieren und uns zum Beispiel mit Mitsingen oder mit Tippen oder mit Atmen an der Musik beteiligen. Probieren Sie es mal das nächste Mal, wenn Sie zum Beispiel beim Zahnarzt sind.
Wie sollte das? Ach, dann nehme ich mir einen Walkman mit oder, ja, und höre meine eigene Musik.
Genau. Aber wie gesagt, nicht nur hören, sondern klopfen Sie vielleicht den Takt mit, atmen Sie vielleicht im Takt der Musik, verfolgen Sie die Spannungskurven der Musik innerlich mit, singen Sie vielleicht innerlich mit. Ärzte finden das übrigens oft gut, wenn sich die Patienten ihre eigene Musik mitbringen. Natürlich nur, solange es die Behandlung zulässt, ist ja klar. Ja, also weil sie dann wissen, dass der Patient entspannter ist, ruhiger ist, sich weniger Sorgen macht, weniger Schmerzen empfindet und so weiter.
Ja, und Tanzen im Behandlungsstuhl wäre nicht so gut.
Es muss gar nicht immer zu tanzen sein. Es reicht oft, mit dem Fuß mitzuwippen, mit den Fingerspitzen mitzuklopfen oder Ähnliches zu tun.
Das Beispiel mit Spaß und Schmerz ist deswegen auch wichtig, weil in Ihrem Buch, wir haben es ja eingangs besprochen, da haben Sie uns Fälle erzählt, für die es noch keine wissenschaftliche Erklärung gibt, aber auch die Beispiele, für die es Untersuchungen gibt und wo es harte Daten gibt, die sind auch Legion. Wie wichtig ist es denn, diese Belege immer heranzuziehen?
Es ist zum Beispiel dann wichtig, wenn politische Entscheidungen getroffen werden sollen, dahingehend, ob denn Ärzte nun endlich Musiktherapie verschreiben dürfen. Denn das dürfen sie in Deutschland momentan nicht. Und das muss meines Erachtens dringend geändert werden.
Und je klarer die Datenlage dazu ist, desto überzeugender sind die Argumente.
Ganz genau. Also es muss natürlich idealerweise nach den Maßstäben der evidenzbasierten Medizin argumentiert werden. Und deswegen habe ich diese Maßstäbe auch beim Schreiben dieses Buches eben oft herangezogen.
Die alleinige empirische, die Beobachtung alleine, die reicht nicht hin.
Die reicht deswegen nicht aus, weil sie diese empirische Beobachtung eben bei allen möglichen, auch esoterischen Behandlungen, in Anführungsstrichen, haben. Was daran liegt, dass eben die Heilkräfte unseres Körpers allein sehr stark sind. Das zeigt sich in dem sogenannten Placebo-Effekt. Im Buch schreibe ich auch, kein Arzt und kein Medikament heilt uns. Heilen kann uns nur unser Körper selber. Und Musik kann dabei eben ganz wunderbar helfen. Musik kann sozusagen die Good Vibrations in unserem Körper in Gang setzen, die zu unserer Heilung beitragen.
Das ist in der Tat auch nett, dass Sie auf dieses alte, seit der Antike bekannte Prinzip hinweisen. Wie heißt es so schön? Medicus curat natura sanat.
Also genau.
Die Natur heilt und der Arzt liefert das Beiwerk sozusagen.
Genau, die Biologie unseres eigenen Körpers ist das, was uns tatsächlich heilt.
Johann Sebastian Bach, Sie haben vorhin seine Kantaten erwähnt und jetzt mit Herz und Mund und Tat und Leben hören wir das Münchner Bachorchester nebst Chor unter der Leitung von Hans-Jörg Albrecht und Sie sagen uns vielleicht hinterher was dazu, dann hören wir in Anführungsstrichen vorurteilsfrei. Johann Sebastian Bachs Kantate, Bachwerkeverzeichnis 147, Herz und Mund und Tat und Leben vom Münchner Bachorchester, haben wir es gehört, nebst Chor. Hans-Jörg Albrecht war am Pult und Stefan Kölsch sagt uns jetzt noch was dazu, warum er sich das gewünscht hat und wieso es auch vielleicht medizinisch von Bedeutung ist.
Ja, auch ein Stück, das ich als recht ermutigend empfinde, wie so viele, eigentlich fast alle Bach-Kantaten. Also je nach persönlichem Geschmack kann ich da auch nochmal dazu raten, das in den entsprechenden Situationen dann vielleicht auch zu hören und zu nutzen. Bei dem Hören von Musik und wenn wir uns an Musik gemeinsam beteiligen, wenn wir gemeinsam Musik erleben, dann wird übrigens nicht nur unser Spaßsystem aktiviert, sondern darüber hinaus auch unser Glückssystem im Gehirn. Ich werde oft gefragt, ja, was macht uns denn glücklich an der Musik oder wie macht uns denn Musik glücklich? Naja, und da antworte ich oft, dass das damit zusammenhängt, dass wir mit Musik eben Gemeinschaft erleben. Menschliche Begegnung, Einfühlung. Wir kommen in Kontakt mit anderen Menschen. Wir schwingen emotional gemeinsam. Wir bewegen uns gemeinsam. Alles Dinge, die wir besonders gerne mögen, die uns Spaß machen und die uns auch glücklich machen.
Die Kantaten haben für Sie eine ganz besondere Bedeutung.
Ja, ich finde sie zum einen kompositorisch eben ganz besonders interessant und auch ganz besonders gelungen und zum anderen auch so unerschütterlich in ihrem Optimismus und in ihrem, sagen wir mal, in ihrem Ansinnen, nicht aufzugeben und das Gemüt zu beleben.
Optimismus, Sie sind ein Vertreter des positiven Denkens. Das darf ich auch noch verraten.
Ja, Good Vibrations machen uns eben gesund. Ja, es ist eben erst in den letzten Jahren erkannt worden, auch in der Medizin, wie schädlich negative Emotionen, also Stress, Ängste, Sorgen, Ärger, Feindseligkeit auf Dauer für unsere Gesundheit sind. Oft ist es so, dass wenn wir uns ärgern, unser Ärger an der Situation selber überhaupt gar nichts ändert. Und wir deswegen besser daran tun, uns lieber nicht zu ärgern, sondern stattdessen lieber positive Good Vibrations zu erleben. Jede Minute, die wir uns weniger ärgern, weniger trauern, weniger wütend sind, weniger feindselig sind, bleibt uns die Zeit, stattdessen positive Emotionen und positive Stimmungen zu erleben. Und das sind diejenigen, die uns gesund machen und unserer Gesundheit dienen und uns auch letztendlich länger leben lassen.
Und Musik kann das alles fördern und begleiten.
Besser als das meiste andere auf der Welt.
Und da legen Sie, Sie haben es vorhin schon erwähnt, mit dieser Metapher vom Tresor verschiedene Tresore an. Also Playlisten, Musiklisten mit Stücken, die da hilfreich sein können. Was ist das für eine Metapher und welche Tresore sind das?
Ja, also außerdem Gänsehaut-Tresor rate ich auch dazu, sich einen Tresor anzulegen mit Musik, die zum Beispiel mit besonderen Erlebnissen im eigenen Leben verknüpft ist. Sozusagen so eine Art musikalisches Fotoalbum. Musik kann nämlich helfen, Erlebnisse, die an die Musik geknüpft sind, besonders bildhaft hervorzurufen und auch die Stimmungen, die mit dem Ereignis verbunden sind, wieder besonders intensiv hervorzurufen. Kann man sich dann später auch vielleicht im Alter zunutze machen, wenn die Erinnerungen dann etwas nachlassen. Kann das also besonders helfen. Ein anderer Tresor, wichtig für Stücke, mit denen man die Erfahrung gemacht hat, dass sie einen aufmuntern. In einer Situation, wo es einem schlecht geht, wo man sich vielleicht ärgert, dass man etwas hat, worauf man zurückgreifen kann, wo man sagen kann, okay, jetzt nehme ich mir die paar Minuten, wo ich die Musik höre, mich auf die Musik konzentriere, mich zu der Musik bewege und eben die negativen Stimmungen und Emotionen erstmal abflauen lasse. Erstmal durchatmen, entspannen und fließen lassen und dann mit der Musik wieder die positiven Good Vibrations zünden.
Herr Kölsch, was in Ihrem Buch auch noch deutlich wird, mittels der Musik werden neue Synapsen geschaltet und die Nervenzellen angeregt. Und das hat mich geführt zu dem altbekannten Spruch, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr, dass das in den meisten Fällen gar nicht zutrifft, sondern umgekehrt, es ist nie zu spät für einen neuen Anfang.
Ja, das kann ich voll unterschreiben. Also unser Gehirn ist bis ins hohe Alter plastisch, sagt der Neurowissenschaftler. Das heißt, bis ins hohe Alter können wir lernen und können sich neue Synapsen bilden und können sich neue Bahnen in unserem Gehirn bilden. Es braucht wie in jungem Alter auch, braucht es eben Praxis, es braucht Training. Eine neue Bahn im Gehirn bildet sich sehr, sehr schnell, aber ist dann erstmal sehr, sehr schwach. Wir müssen diese Bahn immer wieder denken oder in dieser Bahn immer wieder denken und in dieser Bahn immer wieder fühlen. Und dann wird es beim nächsten Mal leichter und beim nächsten Mal, übernächsten Mal noch leichter und so weiter.
Ja, aber dass es wirklich nie zu spät ist, finde ich so.
Nein, es ist nie zu spät. In jedem Alter können wir noch ein Instrument lernen. Ich würde sogar sagen, dass wir in jedem Alter noch richtig gut lernen, also lernen können, ein Instrument richtig, richtig gut zu spielen. Wir wissen aber mittlerweile auch, dass es circa, so 25.000 bis 28.000 Stunden akkumuliert braucht, um ein Instrument auf Konzertreife-Niveau spielen zu können. Und da ist es natürlich so, wenn man dann erstmal in die Jahre gekommen ist und ein Berufsleben und vielleicht Kinder und so weiter, hat man das nicht mehr so ohne weiteres zeitlich in seinem täglichen Ablauf locker machen kann.
Ja, aber man kann sich ja auch, das kommt darauf an, welche Ziele man sich steckt.
Also auf jeden Fall kann ich nur dazu ermutigen, wer früher mal ein Instrument gelernt hat und das während seiner beruflichen Karriere und mit der Familie und so weiter erstmal beiseite legen musste, das Instrument wieder rauszukramen. Holen Sie das Instrument wieder raus, fangen Sie wieder an, ein bisschen zu spielen. Ein bisschen hier, ein bisschen da, fragen Sie andere, ob die Lust haben, mit Ihnen zusammenzuspielen und machen Sie wieder Musik mit anderen.
Und man kann sich auch einem Chor anschließen.
Oder auch tanzen. Tanzen auch wunderbar, hat genau die gleichen positiven Effekte wie die Musik, ist ja auch Musik. Ich selber unterscheide gar nicht zwischen Musik machen und tanzen. Und beim Tanzen haben wir eben außer, dass wir uns an der Musik beteiligen, auch die positiven Effekte auf Gelenke und Muskeln und Balance bei den Älteren und so weiter.
Welche Ziele haben Sie sich denn noch gesteckt, was Ihre Forschung betrifft? Mir erscheint der Gedanke der Interdisziplinarität bei Ihnen sehr wichtig zu sein. Nicht zuletzt deswegen, wir haben es ja auch besprochen, dass Sie die unterschiedlichsten Fächer studiert haben und Abschlüsse darin erworben haben, Psychologie, Soziologie, also den sozialwissenschaftlichen Aspekt, der soll nicht vergessen werden, bis hin zur Neurologie, zur Neurowissenschaft.
Ja, das Interdisziplinäre, das war für mich immer ganz wichtig. Auch in diesem Buch ist es mir immer wieder ganz wichtig, zum Beispiel auch selbst wenn es den einen oder anderen dann vielleicht schon zu bunt wird, zum Beispiel aus gesellschaftswissenschaftlicher Sicht Dinge zu beleuchten und darauf hinzuweisen, dass bei allem positiven Umgang mit Musik es zum Beispiel kritisch ist, wenn wir in einer Gesellschaft leben, in der viele Faktoren uns krank machen. Also wenn wir gesund werden wollen, dann reicht es leider nicht, nur Musik zu hören. Dann gehen wir idealerweise mit uns und anderen eben auch friedlich um und setzen uns dafür ein, dass sich unsere Gesellschaft dahingehend ändert, dass sie zum Beispiel nicht so ungerecht ist, wie sie momentan ist. Und zum multidisziplinären Ansatz gehört aber zum Beispiel auch, dass ich in Forschungsprojekten, die zum Beispiel mit Patienten zu tun haben, nicht nur mit Neurologen zusammenarbeite, nicht nur mit anderen Psychologen, sondern eben auch mit Musiktherapeuten zum Beispiel. Wir haben momentan ein Alzheimer-Projekt in Bergen am Laufen, wo wir mit Alzheimer-Patienten einmal die Woche Musiktherapie machen. Die üben jeden Tag singen auf CD zu Hause. Und zweimal im Monat treffen wir uns alle zusammen im Alzheimer-Chor. Und dann schauen wir, ob sich über den Verlauf eines Jahres möglicherweise die Neurodegeneration etwas verlangsamen lässt. Und das schauen wir dann mit Maßen im Gehirn. Wir schauen aber auch, ob sie vielleicht positive Effekte auf die depressiven Symptome von Alzheimer-Patienten hat und vielleicht auf die Qualität des Lebens, also auf die Lebensqualität auch von den betreuenden Angehörigen. Und das ist ein Beispiel für so ein multidisziplinäres Projekt.
Und da ist Zeit auch erforderlich. Also da gibt es die Ergebnisse auch nicht von heute auf morgen, sondern das sind Prozesse, die sich über 1-2 Jahre hinziehen.
Ja, tatsächlich noch länger. Wenn die Intervention selber nur ein Jahr, schon ein ganzes Jahr dauert, dann dauert das gesamte Forschungsprojekt mindestens 5 Jahre. Also das sind langfristige Projekte. Es ist aber ein ganz faszinierendes Projekt, das mir und meinen Doktoranden und meinen anderen wissenschaftlichen Mitarbeitern ganz besonders viel Spaß macht, weil wir die unglaublichen positiven Wirkungen von Musik bei diesen Patienten dort persönlich jede Woche so schön beobachten können. Also wenn uns die Angehörigen sagen, Mensch, also ich hätte nie gedacht, dass der überhaupt singen mag. Und seitdem der singt, dem geht es so viel besser. Und der freut sich so daran, dass er merkt, dass es hier etwas gibt, wo er sich an Dinge in seinem Leben wieder erinnern kann, an Gesänge von damals wieder erinnern kann und dass der neue Dinge dazulernen kann. Das gibt dem so einen Auftrieb, der blüht auf, dem geht es auf einmal wieder viel besser.
Und dann wird gesungen zur Melodie, es ist wissenschaftlich erwiesen.
Ja, schauen wir mal. Wir müssen noch herausfinden, was wir dann tatsächlich im Gehirn an der Neurodegeneration beeinflussen können. Aber was Lebensqualität und depressive Symptome angeht, können wir jetzt schon relativ gut sagen, dass das extrem positive Effekte hat. Und dort, wo sich die Emotionen und die Stimmung positiv ändern, ändert sich so viel neurochemisch im Gehirn, dass ich sehr optimistisch dahingehend bin, dass wir dann auch im Gehirn Änderungen sehen werden bei diesen Patienten.
Stefan Kölsch, wir müssen langsam zum Ende der heutigen Zwischentöne kommen. Ich darf nochmal den Titel Ihres Buches nennen. Good Vibrations heißt das Buch. Es ist im Ullstein Verlag erschienen und wie wir heute gehört haben, erfahren wir darin, wie wir unser tägliches Wohlbefinden mit Musik steigern können, aber auch, welch ungeahnte Wirkungen Musik für Patienten hat, die wirklich unter Krankheiten leiden. Vielen Dank.
Es war mir ein großes Vergnügen.
Und Sie dürfen gern auch noch was zu Ihrem letzten Musikwunsch sagen, zu Sing, 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 Klassiker von Benny Goodman, einen Augenblick noch. Und ich darf noch erwähnen, wer nächste Woche zu Gast sein wird in den Zwischentönen, dann zu hören im Gespräch mit meinem Kollegen Joachim Scholl wird die Schriftstellerin Ditta Brickwell sein. Heute war Michael Langer am Zwischentöne-Mikrofon. Und bitteschön jetzt.
Ja, Sing, 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 so ein Swing-Klassiker, bei dem finde ich das so toll, mir vorzustellen, wie eben auch schon meine Großeltern und Urgroßeltern peppig zu Musik fetzig getanzt haben.
Vielen Dank und einen schönen Sonntag noch. Thank you.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.